Halleluja! Hey, wisst ihr, ihr seid die Gesegneten vom Herrn. Ihr müsst das zulassen. Es ist jetzt wirklich wichtig, dass wir wissen, dass ihr gerettet seid. Es gibt kein Verdammnis, das gegen euch steht. Es ist so wunderbar. Und so möchte ich euch auch begrüßen in dieser Zeit, wo Chaos ein bisschen um uns herum ist. Und wir merken, es druckt in der Politik, es druckt in den Ländern, es druckt in der Wirtschaft, es druckt in den Schulen. Es druckt, es gibt eigentlich fast nichts mehr, wo es nicht druckt. Oder ist für euch jemand ganz drucklos? Ihr merkt doch, was da alles irgendwo passiert. Und genau das ist die Zeit, wo Gott sein Volk aufgerufen hat, dass wir in Proklamation kommen. Dass wir mit Wort aussprechen und Schöpfungswort in die Welt hineinsprechen. Gott ist Schöpfer, er hat geschaffen durch sein Wort. Und wir sind seine Kinder und wir bestimmen Situationen, indem wir Wort sprechen. Er sprach und es werde Licht. Und wenn wir sprechen, dann sind das die Worte, die wesensmäßig Auswirkungen haben in unsere Welt. Glaubt ihr das? Denn wenn wir das machen, stehen auf. Wir machen ein Proklamationsgebet. Ich bete vor, ihr betet nach. Jesus lebt.
Jesus rettet.
Jesus siegt.
Jesus siegt.
Der Herr ist mein Hirte.
Der Herr ist mein Hirte.
Mir wird nichts mangeln.
Mir wird nichts mangeln.
Er erquickt meine Seele.
Er erquickt meine Seele.
Und führt mich zum frischen Wasser. Glauben ihr das?
Ja.
Halleluja. Amen.
Amen.
Setzt euch. Das ist so wichtig, dass wir, ich weiß ja nicht, was ihr heute Morgen schon alles gelesen habt in der Zeitung oder ob ihr gerade aus dem Pyjama gerade reingerutscht sind. Das weiß ich nicht. Aber was ich weiß, ist, dass wir finden müssen uns als Gemeinde. Wir müssen unsere Schlagkräftigkeit zurückbekommen. Wir müssen wissen, warum es uns gibt. Wir müssen wissen, dass was mich die letzten Jahre da in der Gemeinde immer wieder beschäftigt hat, wo wir angeschaut haben, dass wir nicht mehr vor dem Kreuz stehen, sondern wir sind nach dem Kreuz, wir sind vollkommen erlöst. Und wenn uns der Teufel ans Bein schifft, dann schütteln wir es ab und wir gehen weiter. Das sind Bilder, ihr müsst das im Kopf haben, ihr seid vollkommen erlöst. Da kann nichts mehr kommen. Es gibt kein Verdammnis mehr für euch. Sobald ihr die Gedanken zulässt, macht das Tür in den Land zu, dass es euch verdrückt. Es kommt rein. Aber wir sollen Widerstand leisten. Widersteht dem Teufel. So flieht er. Oder der Waffenrüstung steht, dass wir Widerstand leisten, alles überwinden und das Feld behalten. Also machen die Türen nicht auf die falsche Seite auf und gehen wieder vor das Kreuz, sondern bleiben da und da kommt Herrlichkeit, Versorgung. Psalm 23 schließt: Bis am Schluss vom Leben bin ich gesättigt mit aller Fülle. Das ist so. Das müsst ihr nicht irgendwie herbeibeten. Das ist schon da. Es ist einfach da. Man muss das Fenster aufmachen. Das ist unwichtig, unwichtig in unserer Zeit. Wenn wir so verdröchend aussehen, wie die Leute, die Jesus nicht haben, dann sind wir kein Reiz, dass sie sein wollen wie wir. Aber wenn wir merken, oh, wieder von oben an, mein Vorgesetzter kam und hat mich so zusammengeführt. Und wenn ich dann heimgehe und genau gleich bin wie einer, der die Fülle nicht hat, ich habe sie. Sie ist da. Aber wir müssen das Fenster aufmachen, dass sie reinkommt. Amen. Wir haben, ganz liebe Grüße, das habe ich der spanischen Gemeinde müssen versprechen, wo wir in Spanien waren. Sie haben gewusst, ich habe keine Gemeinde. Und haben gesagt, Matthias, nimm gleich Grüße mit in die Schweiz. Also jetzt kann ich nicht gut irgendwo in Zürich an der Bahnhofstrasse stehen und sagen, grüße Spanien, das kommt nicht richtig an. Weil die Gemeinden, die sind herzergriffen, weil sie mit uns verbunden sind, durch das von der Schweiz oder von Deutschland auch Referenten, Prediger, Pastoren, Evangelisten überkommen. Und sie stärken, sie brauchen das genau gleich wie wir. Und sie, die spanische Gemeinde, die evangelische spanische Gemeinde aus Denia, gibt ganz liebe Grüße an euch weiter, durch uns. Jetzt kann ich eine E-Mail schreiben und sagen, ich habe es gemacht. Nein, es ist wirklich wichtig. Das mache ich gern. Das mache ich gern, weil sie kämpfen wirklich. Sie haben so viele Gesetze neuerdings, wo sie als Gemeinde bedrucken, wo jetzt auch will verbieten, dass neue Gemeinsräume erschlossen werden in Wohnbereichen und alles. Das ist Sie brauchen das, dass wir sie stärken. Ich mache das gern. Amen. Wir haben einen neuen Rundbrief draussen. Er liegt hinten auf. Gott rettet, sei ein Teil davon. Und der ist, ich hab, die liegen dort. Der alte ist noch dort im Ding drin. Und das ist interessant. Das ist jetzt wieder einer von der Annette. Das sind von ihrem Einsatz, wo sie macht auf der Straße. Und es ist einfach spannend. Und ich kann euch sagen, ihr verpasst etwas. Ich kann jeden Freitag daheim auf dem Balkon sitzen und ihr zuhören. Das bewegt mein Herz, dass Menschen auf der Straße ihres Lebens Jesus Christus gehen. Und darum empfehle ich euch, nehmt ihn mit, lesen ihn und betet für unsere Arbeit. Herzlichen Dank. Anne, ich gebe dir für das Zeugnis vom letzten Freitag.
Ich habe etwas ganz Wunderbares gelesen in der Bibel. Also es gibt sehr viele gute Sachen, wo unser Herz wirklich aufstellt, wo die Bibel direkt spricht zu jemandem, wo sie auch das erste Mal liest. Aber interessant, im Johannes 21, Vers 25 steht, es sind aber noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Und wenn sie eins nach dem anderen beschrieben würden, so glaube ich, die Welt würde die Bücher gar nicht fassen, die sie zu fassen vermögen oder die über sie noch geschrieben werden. Jesus, solange er auf der Erde war, hat er so viele gute Werke getan, so viel Gutes getan, dass die ganze Welt auch jetzt noch die Bücher nicht wird fassen. Ist das nicht wunderbar? Ich habe mir dann überlegt, wie viele Bücher wird es wohl über mich geben, wo ich getan habe in seinem Namen. Er liest es. Aber wenn wenigstens eine Seite drin ist, wo steht, das hat Annette durch mich gemacht, würde mich das schon riesig freuen. Und ich denke, ihr würdet euch auch freuen, weil das ist das, was unser Leben reich macht. Am Freitag eine interessante Begegnung. Also ihr wisst ja, nicht jeder wird sich für Jesus entscheiden, wo angesprochen wird, aber viele. Und ich bin immer sehr erstaunt, weil ich denke, kann es eigentlich am Freitag noch besser werden, wie der andere Freitag war, weil immer Menschen sich für Jesus entscheiden, wo aber Gott auch schon vorbereitet hat. Zwei Männer, sehr schlagkräftige Männer. Der eine, wo im dunklen T-Shirt, Elisabeth, sie ist 84, wo mit mir unterwegs war, also es ist noch nicht zu spät, falls jemand gerade 84 ist, hat gerade gesehen, oh, der hat auf seinem Arm Jesus als der Gekreuzigte tätowiert. Und sehr krass. Also, wo wir das gesehen haben, so krass hat er das drauf gehabt und ist offen gewesen für Elisabeth, wo ihm gesagt hat, oh, du hast ja Jesus. Er sagte, ja, und er hat auch ein Kreuz um den Hals. Und er sei sehr religiös. Und wir haben ein gutes Gespräch gehabt. In dem Moment kriegt der andere im weißen T-Shirt einen Anruf auf dem Handy. Und ich denke, nein, das darf nicht wahr sein. Jetzt einen Anruf auf dem Handy und er nimmt noch ab. Und dann hat er gesagt, ja, ich bin da gerade in der Schweiz, es ist ein Telefonanruf aus Österreich gewesen. Sie sind beide aus Wien, Zugbegleiter bei der österreichischen Bahn. Und dann sagt er, ah, das ist interessant, aber machen Sie es kurz. Nicht wegen uns, sondern er hat nicht so viel Geld zahlen auf seinem Handy. Und er ist aber irgendwie so an dem Telefon gewesen, dass ich gemerkt habe, etwas ist an dem Telefon anders. Und er hängt auf, dann schaut er uns an und sagt, hat Gott euch geschickt? Und mir, Elisabeth und ich, haben natürlich gesagt, natürlich, Gott hat euch geschickt, das ist ganz klar. Dann sagt er, jetzt hat er gerade das Telefon gekriegt. Also eigentlich wollte er es nicht erzählen, aber er hat Online-Spiele gemacht und hat 40.000 Stutz verloren. Und jetzt in dem Moment hat ihn aber angerufen und hat gesagt, wahrscheinlich kriegt er von dem Geld wieder etwas zurück. Und er hat das nicht können fassen, weil er hat zu uns gesagt, ich bin selber schuld, ich habe dort mitgemacht. Und jetzt in dem Moment hört er von uns Evangelium. Und ich kann euch sagen, das ist ihm so tief gegangen. Und wir dann gefragt haben, ob sie Jesus in ihr Leben einnehmen, ist ganz klar gewesen. Beide haben da laut betet, Herr Jesus, komm in mein Leben. Und ich habe gewusst, Gott hat ihm eine riesige Chance gegeben, weil ohne das weiß ich nicht, was passiert wäre. Und vor ihnen ganz kurz noch, ist eine Mutter gesessen mit ihrem Sohn. Sie sind aus dem Irak, wohnen in Bagdad. Und wo die Mutter von Jesus gehört hat, hat sie ihren Sohn so angestupst und hat gesagt, wir beten. Wir laden Jesus in unser Leben ein. Also, egal ob du von Norden oder Süden, von Osten oder Westen bist, Jesus liebt Menschen so sehr, kann ich wirklich von Herzen sagen, dass er will, dass sie gerettet werden und nicht verloren sind.
Amen. Freuen wir uns. Es ist wirklich, es ist auch für mich Hammer. Es sind so unterschiedliche Leute. Und wenn ihr Elisabeth kennenlernen wollt, sie ist ganz neu. Sie wird dort im Rundbrief erwähnt. Und ich habe sie dann dort durch die Anne ein bisschen beschrieben. Leute, das ist eine Frau. Wenn dort, dort in ihrer Gegenwart jemand lästert über Gott, behüte Gott, die hat Elisabeth noch nicht kennt, ich sage euch, dann schaut sie die Leute an und die frieren fast ein und sagt, was fällt dir ein? Und die Leute werden auf ganz klein, weil sie an Gott glaubt. Sie glaubt an Gott, das ist ihren Gott, da wird nicht geflucht, da wird auch nicht irgendwie bis umgenörgelt. Elisabeth dort hinten im Rundbrief. Die Predigt, die ich heute für euch vorbereitet habe, wo ich umkämpft war, aber sie ist wirklich, wirklich auch geschenkt von Gott, das will ich da ganz klar sagen. Und ich will sagen, wo die Predigt einzuordnen ist. Weil man kann nicht einfach die ganze Bibel nehmen und alle Verse durcheinander mischen und dann etwas sagen, das geht nicht auf. Weil es gibt ein Altes Testament, einen alten Bund, es gibt ein Neues Testament, den Neuen Bund. Jetzt müssen wir überlegen, reden wir von etwas im Alten Bund, für den Alten Bund, oder reden wir etwas vom Neuen Bund, im Neuen Bund, weil das geht uns an. Und die Predigt, die ist im Neuen Bund. Sie gilt Christen, sie ist für uns da. Und wenn wir das wissen, dass wir nach dem Kreuz sind, im Geist, in Jesus Christus unterwegs sind, ist das ganz wichtig. Und die Thematik, um das es geht, ist eigentlich, was Jesus in Matthäus 10, 7 schreibt. Da geht es darum, dass er sagt, geht hin und sprecht, das Reich Gottes ist da. In diesem Bereich, in diesem Verantwortungsbereich, werden wir heute einsteigen. Es geht darum, dass es an solche Leute heute Morgen geht, die wissen, ich bin wiedergeboren, ich habe ein neues Leben in Jesus Christus. Die wissen, dass sie in den Himmel kommen. Die wissen, Gott versorgt mich. Die das wissen, die in dem Leben stehen mit allen Herausforderungen, aber wissen, ich bin gerettet. Ich bin ein Gotteskind. Ich bin gesegnet. Wenn ihr das nicht habt, dann würdet ihr die Predigt nachher nicht verstehen. Es geht darum, ihr seid schon gesegnet, ihr steht für Jesus, ihr seid ihm dankbar und jetzt gehen wir weiter. Verstanden? Das ist gut, okay. Sonst haben wir nachher noch Zeit miteinander. Es heisst, das Thema von dieser Predigt heisst, deine Bestimmung, deine Verantwortung. Jetzt merkt ihr schon, wieso das so wichtig ist. Wenn ihr jetzt noch im alten Bund würdet leben oder unwiedergeboren, wenn das überhaupt geht, ja, das gibt es ja schon. Also, dann wäre das, kommt das nicht in die richtige Richtung. Aber es geht an Leute, die in Jesus Christus sind und jetzt geht es vorwärts. Heute geht es um die Verantwortung, die wir als Christen oder als Gemeinde gegenüber unserer Bestimmung haben. Das heißt in 2. Korinther 5,10, denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, sei es gut oder sei es böse. Lese den nochmal. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib, also in der Welt mit diesem Leib, gewirkt hat, es sei gut oder böse. Das heißt, wir alle Christen, ohne jede Ausnahme, werden einmal vor dem Richterstuhl vom Christus offenbar werden. Jetzt ist ganz wichtig, jetzt müssen wir ganz gut zuhören. Das hier angesprochene Gericht ist nicht der weiße Thron, wo die Gottlosen und die Verlorenen verurteilt werden, sondern es geht nicht um den weißen Thron, wo die Leute hinkommen, die die Rettung durch Jesus Christus ausgeschlagen haben. Das Gericht, das wissen wir aus Johannes 5,24, das Gericht kommen Christen nicht. Es geht nicht um, das muss ich schnell lesen, es geht nicht um das Gericht vom weißen Thron, wo es heißt, ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dem Angesicht flohen die Erde und der Himmel und es wurde keine Stätte für sie gefunden. Es geht, darum habe ich es extra durchgeschaut, es geht nicht um das Gericht, sondern es geht um das Gericht, das nachher kommt. Weil wir kommen nicht in das Gericht, weil wir sind in Christus schon gerettet. Habt ihr verstanden? Wir sind gerettet, wir können zu Jesus. Und jetzt haben wir aber in unserem neuen Leben eine ganz neue Identität, eine neue Autorität, einen neuen Auftrag. Und jetzt ist es ja nicht so, dass wir einfach gerettet sind und pusten, ist egal. Nein, wir sind gerettet, wir sind in einer neuen Identität, um auch in dieser wirksam zu werden. Um das geht es jetzt. In dem Gericht, wo der Richterstuhl dort gesprochen ist, geht es eigentlich darum, wie haben wir unser Leben gelebt? Sind wir positiv aufgefallen? Haben wir uns investiert? Sind wir lau gewesen? Oder wie sind wir gewesen? Da in dem Gericht werden die guten Werke gelobt und die Lauheit gerügt. Eins ist ganz sicher, denn für alle Christen stimmt die erste Bestimmung und die heißt: Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorngericht, das wäre das Erste gewesen, sondern er hat uns dazu bestimmt, die Seligkeit zu besitzen durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist eine ganz gewaltige Aussage. Seligkeit, das ist nicht nur Ewigkeit. Seligkeit, das heißt alles in allem, wo Gottes Herrlichkeit ist, um uns herum. Stellt euch das mal vor. Wir sind bestimmt für die Seligkeit. Das ist dort, wo unsere Dreidimensionalität, Vierdimensionalität schon aufhört, wo alles in allem viel grösser und herrlicher ist. Wunderbare Farben, wunderbare Gesänge, wunderbare Ouvertüren, da könnte sich der Bach gerade verstecken, weil es noch viel schöner ist. Es sprengt unser Wissen, unsere Möglichkeit, das Schöne überhaupt aufzufassen. Das ist Seligkeit. Wissen, da bin ich, da gibt es keinen Krieg, da gibt es keine Minderwerte, keine Grössenwahn, da bin ich angenommen, geliebt, vollkommen umgeben mit Liebe. Das ist Seligkeit. Uns Christen geht das an. Wir, die wiedergeboren sind, bestimmt für die Seligkeit. Wenn du jetzt denkst, oh Gott, Hilfe, da fühle ich mich ausgeschlossen. Dann hast du ein Problem. Vielleicht auch kein Problem. Vielleicht ist es für dich einfach so deine Lebensweise. Vielleicht denkst du aber gerade heute Morgen, nein, ich will, dass es nicht so bleibt. Dann lade ich dich ein. Wirklich auf da nicht auf mich zuzugehen nachher. Denn das in die Seligkeit kommt, das ist die Erfüllung vom Menschsein schlechthin. Das ist die Erfüllung. Und darum, wenn du das nicht weißt, dass du für das bestimmt bist, wenn du nicht weißt, dass du dort hinkommst, dann gibt es nur einen Weg und der heißt Jesus Christus. Und ich lade dich ein, heute Morgen ihn kennenzulernen. Also du darfst gerne nach dem Gottesdienst, nach der Predigt, auf da nicht auf mich zukommen. Wir werden dir das zeigen, dass auch du kannst sagen, ich bin bestimmt zur Seligkeit in der Gegenwart Gottes. Für die Christen ist es bestimmt, dass sie in den Himmel kommen. In die Dimension Gottes. Himmel ist einfach der Begriff, den wir dort mal gebraucht haben. Christen sind bestimmt für die Dimension Gottes. Und die zweite Bestimmung für die, die dann kommen, die gilt für das Leben, wo wir auf der Welt leben. Dort heißt es, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, auch bestimmt, das ist wieder eine Bestimmung, die zweite Bestimmung, die wir jetzt hören, dass ihr hingeht und Frucht bringt und die Frucht bleibt und eure Frucht bleibt. Frucht könnt ihr nachschauen in dem Zusammenhang Johannes 15, auch wenn er bis zum Schluss sagt, Frucht sind Menschen gemeint, die Jesus Christus noch nicht kennen. Die Frucht muss man reinholen. Es sind Menschen, die noch keine Ahnung haben, dass sie Gott lieben. Es sind Menschen, die für sich entschieden haben, ich bin es nicht wert. Das sind Menschen, die bis jetzt in ihrer Gedankenwelt, in ihrem Wissen, in ihrem Studium und allem Möglichen noch gar keinen Platz haben für Gott. Das sind die Früchte. Und dir gilt es, ihnen zu bringen. Die zwei Bestimmungen, gerettet sein und sich einzusetzen, dass andere Menschen gerettet werden, umfasst das ganze Christsein. Gerettet sein und andere Menschen retten. Es ist wie bei einer Münze. Jüngerschaft, Christsein, die eine Seite ist gerettet sein und die andere Seite ist das, Menschen zu retten. Es gehört zusammen. Man kann nicht sagen, ich bin gerettet, das andere lasse ich noch sein. Man kann aber auch nicht sagen, ich will, dass den Leuten gut geht und alles und sich aufopfern und nicht gerettet sein. Das gibt es nicht. Das wäre eine halbe Münze und ist nichts wert. Die Bestimmung vom Retten, vom Gerettetsein und Retten, das ist die Bestimmung von jedem Christsein, von jeder Familie, von jeder Gemeinde, von jedem Dienst, den wir in Christus tun. Dass wir immer unseren Sensor, unseren Schirm offen haben, gibt es Menschen, die noch nicht gerettet sind. Das ist ganz eine lockere Sache, Leute. Jetzt haben keine Angst, sie sind so bedrückt. Nein, es ist einfach da sein, wenn man an einem Geburtstag ist, an einer Party und so, und man merkt, jetzt geht es ein richtiges Problem. Nicht sagen, okay, ich gehe weiter, ich wollte jetzt vorher nachfragen, sondern dass man nachfragt. Es ist einfach die Bereitschaft. Und das kann man sich auch mal über ein paar Wochen vornehmen und sagen, ich will bereit sein. Das hat nichts mit einem Evangelisationszug, mit Zelt und so zu tun, sondern das ist ganz einfach dort, wo ich bin, in der Familie. Wenn ich am Posten bin, wenn ich am Bahnhof anstande oder im Zug bin, einfach sagen, Herr, signalisiere, ich bin da. Ihr staunet, wenn ihr signalisiert, dass ihr bereit seid, was denn alles in eurem Umfeld kann passieren. Es ist so. Es ist ganz verrückt. Wenn ihr signalisiert, Herr, ich bin bereit, kann es sein, dass ihr in ein Gespräch verwickelt werdet, wo genau das, was ihr in Christus habt, das Thema wird. Gelebte Nachfolge heisst, wir haben einen festen Platz im Himmel schon heute. Wir haben einen Auftrag, anderen den Weg aufzuzeigen. Alle anderen Aspekte, die es sonst in der Christenheit gibt, vom Gemeindebau bis zur Krankheilung, so, das ist alles in der Mitte der Münze drin enthalten. Links und rechts ist Rettung und andere Leute einladen zur Rettung. Heute möchte ich drei Aspekte mit euch anschauen, wie es in dieser Bestimmung ist, zum Frucht bringen. Ich habe euch das hier aufgeschrieben. Du bist schon der, der Frucht bringen kann. Brutal, he? Du bist jetzt, heute Morgen, jetzt in dem Augenblick schon der Frucht bringen kann. Das Zweite, schütze deine Bestimmung. Das ist deine Bestimmung. Drittens, lebe deine Bestimmung würdig. Und das werden wir jetzt miteinander anschauen. Du bist schon der Frucht bringen kann. Es gibt die schöne Stelle in Hebräer 10, 14, das heißt, denn mit einem einzigen Opfer hat er die ein bisschen sünder gemacht, als sie vorne gewesen sind? Nein. Denn mit einem einzigen Opfer hat er die für immer vollendet, die geheiligt werden. Das ist so wichtig zu verstehen. In dem Moment, wo du wiedergeboren worden bist, in dem Moment, wo du Jesus Christus angenommen hast und die Veränderung stattgefunden hat, bist du in dem Moment vollkommen, vollkommen vollendet worden. Es gibt nichts anderes mehr. Es ist in dir, weil Christus lebt in dir und dann in den Schatten. Der ist vollkommen. Und wenn dir in dir drinnen ist, heisst es da, wirst du geheiligt. Du gehst auf die Heiligung. Und das heisst, dass das, was da drin ist, dass das dein Leben erfüllt und du wirst Jesus immer ähnlicher. Du musst jetzt nicht versuchen, heiliger, heiliger, heiliger zu werden, sondern du bist schon heilig, weil Christus in dir wohnt. Es gibt da nichts mehr zu machen. Es ist vollbracht. Und jetzt geht es einfach darum, solange wir in der Welt, in dieser Hülle leben, dass wir unsere Seele und unser Leib so ausrichten, dass wir Gott wohlgefälliger leben können. Und die einen kommen sehr schnell dort vorwärts, die anderen ein langsamer, spielt keine Rolle. Weil Christus in ihnen lebt. Sie sind schon vollendet. Das so viel Gnade kannst du gar nicht annehmen, he? So sieht es fast ein bisschen aus. Halleluja! Wir sind vollendet. Wir sind vollendet, das ist so. Und Heiligung heisst Jesus ähnlicher werden, heisst einfach auf Jesus schauen, unseren Anfänger und Vollender, und sich in sein Bild verwandeln. Auch aktiv mal sagen, hey, Jesus, wie willst du das machen? Will ich das auch so machen? Man lernt im Nachmachen. Das ist so. Jesus hat schon alles in dir vollendet hineingelegt. Der Samen ist in dir drin. Du bist in deiner Art ein Original vor Gott, das Gott so einsetzen will, dass es durch dich passt. Versteht ihr? Wir kommen nachher noch dazu. Geheiligt werden heisst Jesus ähnlicher werden. Und ich habe gleich. Oh ja, genau. Es geheiligt heisst Jesus ähnlicher werden in deiner Art. Natürlich musst du nicht wie Jesus rumlaufen. Es gibt also verschiedene Bilder, heilige Bilder, die einen dunklen Haar, die anderen lange Haar, die anderen mit kurze Haar, der mit Schnutz, mit Bart. Es gibt so viele Jesus-Bilder. Nein, er ist in dir. Er bringt dich in deiner Form, in deiner Art voll zur Geltung, wenn du dich auf ihn einlässt. Wenn du ganz in Stille bist, dann wirst du stille Wasser im Herrn. Das ist nicht falsch. Wenn du schon immer, so wie ich, schnell unter der Nase gewesen bist, dann wird er das brauchen, um eine Veränderung zu schaffen. In Spanien ist eine junge Frau zu mir gekommen, wir sind dann zusammen am Tisch gesessen und dann hat sie gesagt, sie hat einen Traum gehabt. Und ich sagte, Träume, Christ und Träume, das sind immer so gefährliche Sachen. Und dann hat sie gesagt, Gott, erzähl mal. Und dann hat sie gesagt, dass sie in den letzten Tagen einen Traum gehabt und dann sie Jesus zu ihr gekommen und hat ihre Giege weggenommen. Brutaler Herr, ich sag's euch. Die Frau, die kann Giege spielen, ist eine Virtuose. Sie ist aus Deutschland, hat auch der spanischen Gemeinde am Sonntag vorgespielt. Hat sich gesagt, Jesus hat mir die Giege weggenommen, ist weggegangen, ist schon wiedergekommen und hat ihr die Giege wieder gegeben. Sie kam nicht raus. Und dann ist etwas passiert, wo ich wirklich, ich mag mich nicht erinnern, wenn es das letzte Mal war. Jesus hat gesagt, das heisst zu mir. Und dann habe ich gesagt, was Jesus mir hineingeleitet hat. Er hat gesagt, gute Frau, Jesus hat dir deine natürliche Gabe genommen und hat sie mitgenommen, hat sie in den Tempel getragen, hat sie Gott geweiht und hat deine natürliche Gabe zu einer heiligen Gabe gemacht und gibt sie dir zurück. Mach weiter so. Aber jetzt wird dein Dienst durch dein Gegenspiel Leute nicht nur emotional erreichen, sondern ihren Geist erwecken. Das hat Gott mir gesagt. Ja, was habe ich gesagt? Sag immer, wenn Gott dir etwas sagt, versuch das nicht zu erklären. Sag es einfach so, wie es ist. Weil sobald du das erklärst, was Gott eigentlich sagt, kann es sein, dass du einen ganz falschen Weg... Weil wenn Gott dir sagt, dann hat er es so gesagt, dass der andere schon versteht. Und dann ist auch für mich dort fertig gesagt, mehr kann ich nicht sagen. Aber die Frau, die hat meine Hand genommen und gesagt, sie war richtig glücklich gewesen. Sie hat Angst gehabt vor dem Bild. Also, es ist schon in ihr drin gewesen. Haben Sie das verstanden? Das ist ganz super. Also, in meinem Montagewagen als Metallbauer habe ich so ziemlich gute Ausrüstung für auf den Bau. Ich habe Spickschnur, ich habe Rätschen, Fiele, Schraubenzieher, Meißel, Hammer, Wasserwagen, elektrische Werkzeuge habe ich, mein Hilti-Bohrhammer, ich habe, das habe ich alles elektrisch, Fräsen habe ich, alles mögliche habe ich dort im Auto drin, Schlagschrauber. Im Einsatz, wenn ich in den Einsatz gehe, wenn ich eine Baustelle habe, habe ich meine verschiedenen Werkzeuge eigentlich immer griffbereit. Und wenn ich eine Montage habe, kann es sein, dass ich alles so um mich herumlege, dass ich es gerade nehmen kann. Und ich weiß gar nicht, wie oft ich das schon in der Hand hatte, bis die Arbeit dann fertig ist. Das ist einfach so, man richtet sich ein, oder? Zum Beispiel, nachdem ich für eine Konsole setze, ich habe eingemessen mit dem Laser, habe ein Loch mit dem Hilti-Hammer gebohrt, dann lupfe ich die Konsole rein, nehme den Ankerstecker rein, dann nehme ich den Schlag, meinen grossen, schweren Hammer und haue ihn rein. Dann nehme ich die Mutter, tue es über das Gewind von der Schraube, dann nehme ich einen passenden Gabelschlüssel und ziehe das voll an. Bin ich fertig und kann zur nächsten Konsole. So ein einfaches Bild. Aber jetzt wollte ich noch sagen, was das bedeutet. Jedes Werkzeug hat seine eigene Art. Und seine eigene Beschaffenheit. Keins von meinen Werkzeugen ist gleich. Sie sehen zwar ähnlich aus, große Gabelschlüssel, kleine Gabelschlüssel, aber versucht, mit einem 10er Gabelschlüssel eine 19er Mutter reinzubringen, bringst du nicht. Ich muss das Werkzeug auf der Baustelle nicht erst herstellen. Ja, Ich sage jetzt nur, was ich bei Christen beobachte, wie sie sich verhalten. Also ich muss das Werkzeug nicht herstellen. Und vor allem, wenn sie schon vollendet sind, muss man sie eigentlich nicht mehr herstellen. Ein Hammer hat schon seinen Zweck, bevor ich ihm sage, dass er ein Hammer ist. Er braucht das eigentlich nicht. Ein Hammer muss auch nicht zuerst ein Hammer werden. Er muss sich auch nicht anstrengen, ein Hammer zu sein. Sondern er ist ein Hammer. Das ist seine Bestimmung. Und so wie jedes andere Werkzeug, das ich bei mir habe, hat auch der Hammer seine Bestimmung und er weiß selber von sich, dass er ein Hammer ist. Ein Schraubenzieher, der nicht weiß, dass er ein Schraubenzieher ist, sondern meint, er sei ein Hammer. Stellt euch das mal vor. Ihr seht mich auf der Baustelle, meine Handwerkerkollegen umeinander, ich habe den Betonanker da, jetzt suche ich da so einen Zehnerschraubenzieher und klopfe den Anker rein. Püti. Das geht nicht gut. Da wirst du nicht nur zum Gelächter, sondern sagen, Leute, den müsst ihr nie mehr holen. Versteht ihr? Oder anders, wenn ich noch so ein Beispiel, es passiert ab und zu, wenn man improvisiert, wenn man nicht gerade Damm am Sack hat. Da ist so ein Betonanker in der Wand, die Mutter drauf und fragst du, wo ist der Hammer, Hammer, wo ist? Natürlich zuerst eine Quitterrunde im Auto, nicht auf dem Gerüst oben, oder? Dann nimmst du den Letterman und dann drehst du also so, die Finger tun weh, alles tut weh und du drückst und machst und so. Und dann bist du froh, dass die Konsole nachher das deckt, wo oben ist, dass niemand den Schraubkopf sieht, wo du jetzt gerade reingewürgt hast. Wenn ein Werkzeug außerhalb von seiner Fähigkeit eingesetzt wird, kann es zu Verletzungen führen. Es kann Kratzen geben. Und Leute, ja, ich habe auch schon mit dem 34er Gabelschlüssel einen Hammer reingeschlagen. Aber ich wollte das Gewinn nicht sehen. Man kann als Christ sich Vorbilder nehmen in der Gemeinde. Oh, ich bin das. Nein! Wenn eins uns in dieser Zeit fehlt, dass wir mal ruhig auf den Hinter sitzen und überlegen, wer bin ich? Nicht ein anderer! Vielleicht bin ich ein Hammer. Vielleicht bin ich sogar ein Bohrhammer. Oder ein Schlagbohrhammer. Oder ein Hammer. Aber vielleicht bin ich auch nur eine Spickschnur. Vielleicht weiß ich genau, was gerade ist. Vielleicht bin ich ein Wasserwag. Vielleicht bin ich ein Gärtel. Oder ein Aale. Was bin ich? Könnt ihr mal darüber nachdenken. Welches Werkzeug wird zu euch am besten passen? Ich sage jetzt nicht das Pausenbüchsli. Das zählt nicht. Also das Pausenbüchsli, das kann man gerade noch in den Sack nehmen und hat oben etwas zu essen. Ich kann auf die Distanz nicht sagen, was du bist und wer du bist und was Gott in dich hineingelegt hat. Aber was ich weiß, ist, dass Gott dich wunderbar gemacht hat. Und du leidest nur an dem, dass du, wenn du dich vergleichst mit anderen, wenn du weißt, dass du von Gott wunderbar gemacht bist, dann versuch nicht, einer Theorie zu folgen, einer Ideologie oder irgendetwas, wo man sagt, sondern fang bei dir an, weil Gott ist ein persönlicher Gott, er liebt dich so, wie du bist, er hat dich so gemacht. Und jetzt bist du jetzt ausgerechnet so, wie dich niemand mag. Ist egal, mach so weiter. Entfalte deine Herrlichkeit. Lass deine Herrlichkeit, leg dich wie ein Werkzeug in die Hand vom Schöpfer und er wird mit dir die Arbeit machen, die vielleicht für andere gar nicht auffällig sind. Spielt doch keine Rolle. Aber das führt gemeint zusammen, wenn wir alle ehrlich werden mit unserer Begabung, dann haben wir nicht, wie ich das jetzt von anderen Gemeinden gehört habe, ein Sonntagsschulmitarbeiter, der seit nach 20 Jahren alles anrührt und sagt, Gottfried, jetzt habe ich 20 Jahre das eigentlich gemacht, ich mag ihn nicht mehr. Ich unterstelle das keinem. Ich habe selber Kinderarbeit gemacht. Ich habe die von Herzen gern gemacht. Das ist, hat mein Herzblut brennt. Ich habe Kinderwochen gemacht mit über 100 Kindern. Da lebe ich auf. Da sehe ich, wie die erwachsen werden. Ich habe noch mal eine Chance mitzugehen. Aber wenn du dich einfach, weil das jemand sagt, du siehst halt so, passend auf mit prophetischer Zusprache. Ich habe schon Gottesdienst Sachen gehört und ich sage, du meine Güte. Also Prophetie muss immer in deinem Herz das auslösen, dass es das ist. Wenn das etwas ganz anderes ist, leg es auf die Seite, lauf weiter, der Herr kommt schon wieder, wenn er das doch noch meint. Aber mach dich nicht verrückt mit prophetischen Zusagen. Also, denn genau, Jesus ähnlicher werden. Ja, genau, das ist das im Jetzt. Denn da steht in 1. Petrus 1, Vers 3, alles was zum Leben, das ist jetzt das, wo wir jetzt da im Leib sind, und zur Frömmigkeit, das heißt im Leben vor Gott, dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat durch seine Herrlichkeit und Kraft. Berufen ist jetzt nicht so berufen zum Bundesrat oder so. Nein, er hat deinen Namen gesagt. Er hat gesagt, du, das ist schon berufen. Und er hat dir alles gegeben. Er ist ein persönlicher Gott und er will seine Kraft in dir zur Wirkkraft bringen. Wenn du als Schraubenschlüssel in Gottes Hand liegst, wirst du die beste Arbeit tun. Wenn du als Spickschnur in der Hand vom Meister bist, wirst du die gerätste Linie machen. Wenn du ein Wasserwort bist, dann wirst du im Namen Jesus der Gemeinde sagen, ihr seid, glaube ich, ein bisschen rum. Das ist das. Aber alles, über allem sagt Gott, sagt Jesus, steht Liebe. Es gibt dann immer noch die da, die Blechschere, die dann in alles reinbüchsen. Tut einmal schon weh auf dem Bau, wenn ich sehe, mit einem mit Blechschere, alles kaputt gemacht, der schöne Blech kaputt gemacht. Nein, in der Liebe bleiben. Merksatz. Bestimmungen ist für Gottes Kinder kein Vorsatz, den ihr müsst erfüllen, sondern etwas sein zu wollen, sondern ein Entfalten, was sie in Christus schon sind. Also ein Schraubenzieher, der will Blechschere werden, versucht mal mit dem Schraubenzieher das Blech aufzuschneiden, aufzuklopfen. Weißt du, wie leidet der Schraubenzieher? Der flüht in Ecken, ist verletzt, verkratzt. Dem Schöpfer tun die Hände weh, wenn du als Schraubenzieher das Blech versagen willst. Das ist nicht dein Auftrag. Aber wenn du in der Hand vom Meister eine Steckdose zum Beispiel musst du öffnen, weil in der Gemeinde irgendwo zwischen den Leuten Strom nicht richtig tut, dann bist du vielleicht der richtige Seelsorger, weil Steck, wo als Schraubenzieher so Buchsen aufmacht und die Verbindung wiederherstellt. Ich sage jetzt nicht, dass ein Schraubenzieher ein Seelsorger ist, aber das ist jetzt halt gerade gekommen. Gehen wir zum Nächsten. Schütze deine Bestimmung. Wenn ich Brötli kaufe, gehe ich nicht in eine Autowerkstatt. Wenn ich mein Auto in Reparatur bringen will, gehe ich auch nicht zum Bäcker. Ein Garagist, der in seiner Werkstatt gleichzeitig einen Brötli-Backofen hat, wirkt für mich suspekt. Ein Bäcker, der sagt, komm durch, ich habe hinter meine Autowerkstatt in der Wachstube, wirkt für mich unglaubwürdig. Ein Garagist oder ein Bäcker, ich nehme das einfach so an, die wissen ganz klar, wo ihre Grenzen sind. Auch wenn ein verlockender grosser Auftrag kommt, kommt in eine Autogarage rein, sieht der Garagist dort schon und sagt, ich habe einen super Auftrag für dich, 10'000 Brötchen brauche ich. Dann würde er sagen, danke vielmals, aber ich kenne meine Grenzen. Ich kann jetzt nicht meine Werkstatt ausräumen und ein Brötchen backen. Es ist wichtig, aber der Bäcker wird nicht einfach sagen, komm, fahr durch in die Backstube, wir müssen alles Brot auf die Seite legen, jetzt holen wir den Schraubenschlüssel. Das funktioniert nicht. Wir müssen wissen, wo sind unsere Grenzen. Was passt in unsere Bestimmung und was passt nicht. Und den nächsten Punkt, den will ich jetzt ein bisschen allgemeiner fassen, aber doch deutlich. In der Bestimmung als Gotteskind zu leben, heisst auch Nein zu sagen. Nein zu sagen, wenn jemand kommt und sagt, du, ich muss einen Betonanker einschlagen, du siehst gerade aus wie ein Schraubenzieher, kann ich dich nehmen? Nein, das macht dich kaputt, das lässt dich nicht mehr schlafen. Da kommst du in Gottes Zweifel, weil du immer meinst, das macht der schon richtig. Nein, macht es nicht richtig. Weißt du, was ein Schraubenzieher mir würde sagen, wenn ich ihn nehme, würde einfach an die Wand schlagen? Der wird ausflippen, der geht kaputt. Sag nein, nein. Aber auch für dein Innenleben ist es wichtig, Nein zu sagen. Als ich vor ein paar Jahren mit Geschäftsleuten, ich war eingeladen gewesen, nach Kanada, zum Fischen, da sind das so ganz unterlich coolige Leute gewesen. Ich bin auch coolig, das weiss ich. Wir haben gut zusammengepasst. Auf jeden Fall ist dann der Fishing-Trip, wo wir sind, Lachsfisch, ist fertig gewesen. Und dann haben wir immer noch eine Übernachtung gehabt, bevor es ins Flugzeug geht und heim. Ich dachte, ja, jetzt gehen wir in die Stadt und so. Und ich sagte, ja, so ein Stretch-Limousine haben wir gehabt. Alle haben Platz gehabt drin, sind wir da vorgefahren. Ich dachte, meine Fresse, in Amerika und Kanada ist alles grösser. Auf jeden Fall, wir sind in Vancouver gewesen. Und dann, so am 10 Uhr, kommt einer auf die Idee, so ein ganz ein liederlicher Typ, und sagt, komm, jetzt gehen wir noch ins Buff. Und wisst ihr, was das für eine Sorge in dem Auto war? Alle haben, ja, hoi, super, gehen wir mal, oder? Und dort hockt der Schole da irgends mit zum Kraut und sagt, nein. Hey, die Schlinge habe ich kaputt gemacht. Ich sage, nein, ich gehe nicht, ich bin Christ. Ich bin glücklich verheiratet, ich habe tolle Kinder, ich will das nicht kaputt machen. Nein, das hat mir weder von meiner Vorstellung, er hat mich niemand geschlagen, aber das Nein zu sagen, das ist so. Ja, aber ich bin froh gewesen, Gott hat mir, nein. Was passiert ist, zwei Leute haben sich mir angeschlossen. Er hat gesagt, er kommt mit mir. Und dann sind wir auf dem Heimweg mit einem kleinen Taxi und dann sagte er mir, Matthias, ich kann doch nicht so junge Mädchen, die so alt sind wie meine Enkel, ein 100er Nötchen in die Unterhose shoppen. Das war ihm ein Grauen gewesen. Und er hat sich bedankt, dass ich gesagt habe, nein. Weil er hat kein Argument gehabt. Er hat kein Argument gehabt, um nicht zu gehen in dem Moment. Und ein anderer Geschäftsmann hat sich auch noch mir angeschlossen und gesagt, nein, ich bin glücklich verheiratet. Nur die anderen haben wir ziehen lassen. Aber das hat bis zum Schluss, wo wir in Zürich gelandet sind, so einen fahlen Beigeschmack gehabt. Die Fronten sind klar gewesen. Aber sag mutig Nein! Und ich weiss, wie das Nein, es ist nur die Geschichte, aber ihr kennt die Neins, die ihr setzen solltet. Oder die ihr nicht gesetzt habt, die euch jetzt mit reingenommen habt. Sagt in Zukunft Nein. Und bei Jesus ist es so, wir sind vollkommen. Wir sind vollkommen gerecht gemacht in Jesus. Das heisst, als Jünger, als wiedergeborener Mensch kommst du zu Jesus und sagst, so, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist der treu und gerecht und vergibt uns. Da gibt es kein böses Schauen von Gott. Er hasst Sünden, aber er liebt uns. Und die Liebe ist viel grösser, dass er sagt, ich will, dass du durch meine Liebe erkennst, dass es falsch ist und sagst, vergib mir, und dann ist gut. Und dann reinigt er uns von aller Ungerechtigkeit. Das ist die Würde von einem Christ. Oh. Gehen wir noch eine Bibelstelle, genau. Ich würde mal schnell auf die Zeit schauen und mal ein bisschen Gas geben. Nein, lasst sie einfach mal durch. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert. Alles. Und die Sünde, die uns umstrickt, lasst uns laufen mit Geduld im Kampf, der uns bestimmt ist. Und aufsehen, immer aufsehen auf Jesus. Immer aufsehen auf Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, das ist das Leben, Glaubensleben, das Glaubensleben, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Das ist ganz wichtig, er hat sich gesetzt, Hebräerbrief sagt das ganz deutlich, er hat sich gesetzt. Gesetzt im Heiligtum hat sich kein Priester dürfen setzen. Es hat im ganzen Heiligtum gibt's nichts, wo du drauf sitzen kannst. Nichts. Weil es ist ein immerwährender Dienst, wo der Priester hat. Weil es gibt immer wieder Sünde. Und immer wieder. Und jetzt steht da, er hat sich gesetzt. Jesus hat sich gesetzt. Das heisst, es ist ein für alle Mal alles gut. Jesus hat sich können setzen. Sonst niemand. Nochmals, Heiligung heisst, Jesus ähnlicher werden. Setz dein Ziel und deine Leidenschaft auf das, auf die Bestimmung. So wirst du ein gutes Werkzeug und du wirst nicht scheitern. Dritter und letzter Punkt, lebe deine Bestimmung würdig. Die Hochzeit von deiner Tochter, deinem Sohn steht voran und du hast die Aufgabe gefasst, den Blumenstrauß und Blumen für die Kirche zu organisieren. Du weißt, dass das nicht dein Ding ist und probierst es gar nicht selber zu machen. Es gibt immer Leute, die probieren es dann gleich und dann sieht es nachher aus in der Kirche. Aber du weißt, das ist nicht das Ding, also gehst du in eine Gärtnerei. Du hast geschaut, eine super Gärtnerei, die haben Blumenfeld und alles. Und triffst dich mit der Floristin, sie zeigt dir Ordnung. Und du, boah, ich sage, müssen wir zehnmal heiraten, um alles ausprobieren. Aber du entscheidest dann doch für Bouquet, für Brutstrauß und die Richtung in der Kirche. Und bist glücklich, gehst heim. Nach einem Monat kommst du vor die Gärtnerei mit dem Bus. Zum Blumen und das Gesteck und alles abholen, Kränze und so. Na, Kränze nicht, Quatsch. Das gibt es ja doch nicht, oder? Nein, das kommt an einem anderen Ort. Also, auf jeden Fall, du holst das ab, willst das abholen, und dann stehst du und dann siehst du, kommst rein und dann schaut sie dich an, aha, was wollen sie? Ja, wir haben da. Und sie sagt, ja, wir haben die letzte Woche einfach keine Zeit gehabt. Es war so warm in der Gärtnerei, wir konnten kaum arbeiten. Und binden. Es ist einfach die klebrige Sache. Nein, wir haben es lassen. Und du denkst, Wahnsinn! Es ist morgen um 8 Uhr. Um 2 Uhr muss die Kirche eingedeckt sein mit Blumen. Wie schaffe ich das? Fiasko, sage ich nur. Du bist extra in eine Gärtnerei gegangen, extra mit der Floristin gegangen. Du hast dir extra die Schnitt- und Bindewerkstatt angeschaut, wo so viel möglich gewesen wäre. Und jetzt ist nichts gemacht. Ein absolutes Fiasko. Es ist, als ob du in eine Autowerkstatt gegangen bist und deine Bestellung aufgehst oder in eine Bäckerei. Es ist nichts gemacht. Merksatz. In der Bestimmung, als Gotteskind zu leben, heisst auch, fokussiert und fleissig zu sein. Leset mal 1. Petrusbrief, ist es, glaube ich, was ist das zweite? Ja, 2. Petrusbrief, Kapitel 1, ab Vers 3. Dort heisst, im alten Luthertext und vielen Übersetzungen heisst, bemüht euch. Das ist Quatsch. Das ist Blödsinn. Das gehört ja nicht rein. Der griechische Text heisst, befleißigt euch. Mühe hat immer etwas zu tun. Ich muss es aus mir machen. Oh, ich streng mich so an. Nein, befleißigt euch heisst, aus der Gabe von Gott fleißig dranbleiben. Befleißigt euch. Als Peter, da habe ich es auch drin. Also gut, 2. Petrus 1, Vers 5 heißt zum Beispiel, so befleißigt euch umso mehr in eurem Glauben. Also fließig sie. Richter sind nicht faule Säcke. Es gibt schon solche, aber grundsätzlich ist es so, dass wir in der Dynamik von unserem Herrn laufen. Wir sind fließig. Wir sind nicht in einer Abnützungserscheinung auf eine Aktion wie ein Rennauto. Nein, wir können ganz ruhig spazieren. Wir können sogar torkelnd an einem See lang gehen. Und doch sind wir fleissig. Wir sind allzeit bereit. Das hat nichts mit sich kaputt machen zu tun, sondern es heisst in sich, in Jesus sein. Und das machen, was er einem vorhält. Aber man kann das auch ganz klar ausblenden. Ganz klar. Wie die Gärtner, wie die Floristen. Er hat das ausblendet. Aber der kommt morgen, das ist egal. Der Herr kommt noch morgen, ist egal. Stell dir vor, in der Gärtnerei, die besten Blumenfelder, die schönste Schneidwerkstatt, die schönste Bindewerkzeug überhaupt. Du hast das alles gesehen. Hast alles vom eingerichtet worden, alles perfekt. Unser Christ sieht alles. Vergebung, Angebot, Ruf. Es hat Versorgung, es heilig ist. Es gibt so viel, was uns gegeben ist. Und dann kommt das Hochzeitsfest im Himmel und der Herr kommt. Und sieht, das ist ja nicht brat. Ja, es ist so warm gewesen. Mann, die ganze Zeit haben die Leute genervt. Ich sagte, ich soll schweigen, also habe ich geschwiegen. Ich soll doch mitkommen, die Sonne liegen, anstatt zu arbeiten. Ich soll doch etwas ganz anderes machen, als das blöde Christ sein. Verrischt. Der Christ. Es ist eben gleich jetzt, oder? Ich sage das mit aller Konsequenz, weil wir sind in einer Zeit, wo wir die Leute erwecken müssen. Und das ist so eine Erweckungspredigt für mich. Und ich will da niemand anschieben, dass er kaputt dran geht. Ich will nur sagen, das ist die richtige Idee Gott. Weil das sagt die Bibel wortwörtlich. Ich will, dass ihr im Himmel den Satz hörend, recht so, du treuer, guter und treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Geh hin zu deinen Freuden, zu deines Herrn Freude. Das ist Seligkeit. Und ich will nicht, dass ihr den Satz hört. Und nicht, du böser und fauler Knecht. Jetzt verstehen wir auch das Bild. Liebe Freunde, Bestimmung ist kein Alternativprogramm für besondere Christen. Es gilt dir, mir, uns allen, als Familie, als Gemeinde, als Ehepaar. Das ist das Thema. Er hat uns erkauft. Er hat uns Gott zum Vater gemacht. Denkt daran, ihr habt Gott als Vater, nicht als der Gott, der vor allem erscheinen müsst, sondern ihr sagt, hoi Vati, ich bin da. Dann sagt Gott, ja, ich habe schon gewusst. Ich sehe auch. Aber trotzdem, ich bin jetzt da. Das sagen ja Kinder immer so, ich finde das so toll. Dann umarmt man sie und sagt, jetzt sind sie wirklich da. Das haben sie nämlich gemeint. Du hast mich noch nicht umarmt. Lass dich vor Jesus umarmen, vom Vater umarmen, vom Heiligen Geist ummanteln. Er hat uns eine neue Identität geschickt, eine neue Autorität. Er hat seinen Geist in unsere Herzen gesendet, zum wirksam werden. Das ist eure Bestimmung. Zum Nachdenken. Predigt ist fertig. Botschaft geht weiter. Lassen Sie noch. Botschaft geht weiter. Das sind ihr, wie ihr das umsetzt. In Jesu Namen. Amen.